Ich heiße Else Gabriel und damit geht's schon los. Ich heiße eigentlich nicht Else Gabriel, sondern Hanna Elisabeth Simone Gabriel und ich war mal verheiratet mit Matthias Ernst, der aber sich heute nicht mehr Matthias Ernst nennt, sondern Max Gold. Ich habe nach dem Abitur ein Jahr Kirchenmusik gemacht, dann ein Jahr Requisite im Volkstheater Halberstadt und dann studiert Bühnen- und Kostümbild an der HFBK in Dresden. Dort mit Kommilitonen eine Performancegruppe gegründet, die nicht Performancegruppe heißen durfte, weil es das offiziell im Osten als Kunstform nicht gab. Also haben wir gleich ein ganzes Genre erfunden und haben uns Autoperforationsattesten genannt. Das ist eigentlich selbsterklärend, Auto für selbstbezüglich, Perforation für irgendein Löchern, ein Anpieken, ein irgendwie Befragen, auch auf eine störende Art und Weise und das Artistische als unterhaltsames Element, was niemals fehlen darf. Also die Gründung der Gruppe geht auf 1982 zurück, wo wir im Grundlagenstudium Günter Hornig begegneten. Der war quasi ein Befreiungsschlag, hat im Grunde diese Gruppe initiiert. Ohne sie zu initiieren, hat sich später auch ein bisschen davon distanziert. Der Name ist erst entstanden 1987, als wir Diplom machten und da einen griffigen Titel suchten und waren dann mehr oder minder auch schon relativ fest in der Ostberliner Szene verankert und zu der Zeit häuften sich dann auch schon Einladungen für verschiedene Ausstellungen und auch Performances. Es hatte sich mittlerweile einigermaßen herumgesprochen, dass es eben so eine Kunstform gibt. Der Verband Bildender Künstler hatte die fantastische Idee, uns im Büro mal vorführen zu lassen, was das denn ist, so eine Performance. Also wir sollten so ein bisschen auf dem grauen Nadelfilz davor tanzen. Dann haben wir den Herrn da klargemacht, dass das schier unmöglich ist. Und dann gab es 1988 in der Akademie der Künste Ost eine Ausstellung und auch eine Performance von uns, an die angeschlossen eine Diskussion war, die auch aufgezeichnet wurde. Das ist ein Dokument akuter Ratlosigkeit und spiegelt eigentlich sehr gut wider, dass, was wir strategisch gemacht haben, ja etwas war, was sich eben halt weder für noch gegen die DDR richtig lesen ließ, sondern das eigentlich Politische daran war, dass es nicht politisch war. Und damit konnte man nun überhaupt nicht umgehen, weil man immer wieder nach Vokabeln oder Bildern gesucht hat, die das irgendwie dingfest machen. Das gelang einfach nicht. Das war ja aber unser Trick. So, und das hat insgesamt sowohl die künstlerische Szene leicht genervt und leicht auch nervös gemacht und die offizielle erst recht. Dann initiierten 1989 im Frühsommer, im Juni, Christoph Tannert und Eugen Blume die permanente Kunstkonferenz, wo im Grunde genommen das erste Mal in einer offiziellen Ausstellung in der Galerie Weißer Elefant. Parallel hatte Christoph Tannert noch Westperformer eingeladen, die natürlich nicht offiziell auftreten durften, aber im Atelier von Erhard Monden waren. Es war eine kribbelige Situation insgesamt, weil am 4. Juni, meine ich, waren diese Panzergeschichten auf dem Platz des Himmlischen Friedens anlässlich der Demonstrationen dort und das gab dem Ganzen eine reale Komponente dazu, zusätzlich zu den aufgeflogenen Kommunalwahlen im Mai 1989. Das heißt, wir saßen da, wir performten, wir redeten und gleichzeitig bahnte sich etwas an, was sich anfühlte wie ein soziales Erdbeben. Also so die Spannung war spürbar, ohne dass man wusste, wohin das so richtig geht. Also ohne genau zu wissen, was eigentlich los ist, war zu spüren, hier ereignet sich etwas Fundamentales. Das Publikum war interessiert, aber wie gesagt, auch da war es eigentlich noch so, dass es so ein Tasten und ein Suchen und ein Fragen war, wo man gar nicht genau wusste, was soll man denn eigentlich fragen. In der Zwischenzeit war mein damaliger Freund und heutiger Vater meiner beiden Kinder, Ulf Wrede, vom Musikstudium an der Hanns-Eisler-Hochschule exmatrikuliert worden. Dann unter Vorladung seiner Eltern wurde ihm unterbreitet, er könne weiter studieren und auch das Diplom machen, sofern er sich verpflichtet, für 3 Jahre zur Armee zu gehen. So, das heißt, Ulf wurde 1988 eingezogen. Ich arbeitete an meiner Westheirat. Ich habe am 25. September 1989 geheiratet. Der Gemahl reiste ein mit dem Tourbus seiner damaligen Band Foyer des Arts Er hatte sich von mir gewünscht, eine Hochfrisur à la Tippi Hedren in Die Vögel. So saß ich also schon ab 5 Uhr früh so in der Maske, quasi mit einer Klopapierrolle unter den aufzutürmenden Haaren. Hanne Wandke, mit der wir viel auch zusammengearbeitet haben, Tänzerin und Choreografin an der Palooka-Schule in Dresden, hatte mir das Hochzeitskleid besorgt. Das war aus dem Staatsschauspiel Dresden, das Käthchen von Heilbronn. In dieses Kostüm habe ich mich noch ordentlich reingehungert, weil es saß etwas knapp. Anschließend an die standesamtliche Zeremonie in der Fröbelstraße im Prenzlauer Berg fuhr der Toyota-Bus mit Ulf und Gerd Pasemann nach Strausberg zum Armeestützpunkt, um dort die gesamte Elektronik und das Band-Equipment abzuholen, weil die ganzen Musiker, mit denen ich auch zusammengearbeitet habe, haben mit diesem Armee-Equipment meine Westhochzeit begleitet. Dann gab es am 7. Oktober die erste Demonstration in Berlin. Da war ich auch mittendrin. Das ging los wie ein ganz kleiner Strudel, aber es formierte sich so langsam ein Zug, der so Richtung Palast der Republik ging. Und man merkte auch in diesem wirklich noch irgendwie zaghaften Unterfangen, dass man noch gar nicht so richtig weiß, wie Demo geht. Da ergab es sich, dass sich Polizisten und Demonstranten gegenüberstanden und tatsächlich so hin und her fragten, wir wollen hier gerne mal durch. Nö, könnt ihr nicht. Warum denn nicht? Wir wollen doch nur durch. Nö, das geht jetzt nicht. Also das war noch wie auf dem Schulhof, wenn der Lehrer eigentlich noch dabei steht und sagt, jetzt vertragt euch mal. So ungefähr war das. Am 8. ging es ja dann so richtig zur Sache. Da war ich unterwegs auch mit Ulf. Ulf im Besitz seines Wehrpasses und seines Personalausweises, den er nie abgegeben hatte, was man eigentlich nicht durfte, Durs Grünbein und seine Frau. Uns hat das einfach interessiert, wie es geht. Wir haben den Abend etwas ausgewertet, es war aber noch relativ früh und dabei nicht gemerkt, dass sich das Zentrum der ganzen Aggression verlagert hatte. Plötzlich kassierte die Wirtin ab und drängte alle auf die Straße. Dort allerdings stand schon Polizei, Demonstranten, Lastwagen, da waren auch schon die ersten Soldiers, die ihre Jacken wegwarfen und dann selber auf den Laster kamen. Durs und Suher wohnten die Stargarder runter, so ein Stückchen weiter noch über die Schönhauser drüber. Und wir haben gesagt, okay, wir kommen noch ein Stückchen mit, wir begleiten euch. Erstmal nur raus hier aus diesem abgeriegelten Kessel. Jetzt hieß es da, die Papiere bitte so. Suher hatte ihren Ausweis nicht dabei und fing an zu diskutieren. Führte dazu, sie saß auf dem Laster. Dann ist Durs hinterher und hat gemeint, das ist meine Frau, die könnte doch nicht einfach mitnehmen. Saß er auch auf dem Laster. Ich habe zu Ulf gesagt, pass mal auf, wir spielen jetzt hier nicht die Helden. Wir rennen nach Hause, ist nicht weit. Dann hieß es aber schon, die beiden auch mitnehmen. Wurden gefahren, ich meine in die Immanuel-Kirchstraße, Ulf meint eine andere. Und auf jeden Fall war es dann Spießruten laufen und verprügelt werden und hinten in erleuchteten, blutverschmierten Garagen so in Fliegerstellung stehen. Das dauerte vielleicht ungefähr eine Stunde. Draußen wurden immer noch Leute auch zusammengeschlagen. Dann wurden wir voneinander separiert. Suher war irgendwo, Ulf war weg. Also ich machte mir allergrößte Sorgen, weil er ja, wie gesagt, eigentlich Armeeangehöriger war. Und Durs und ich landeten auf einem Laster. Und wir wurden dann erstmal sehr lange durch die Gegend gefahren. Dass das Methode hatte, habe ich später in einem Filmbericht erfahren. Dann ging es auf Mitternacht und Durst guckt auf die Uhr und meint zu mir, übrigens, ich habe heute Geburtstag. Ich habe gesagt, na, herzlichen Glückwunsch. Dann fuhr man uns wohin, wo noch Platz war. Ich hatte Nummer 834 und dann standen wir 10 Stunden reglos vor der kahlen Wand. Also im Grunde war die DDR für mich ja tot. Ich wollte aus der DDR raus, ich wollte aber auch natürlich von vielen Leuten weg, die mir zu unentschlossen, zu diffus und zu auch resigniert waren. Also so als Aufbruch habe ich das in dem Moment eigentlich gar nicht erlebt. Ich habe es als etwas vollkommen letztendlich Sinnloses empfunden, weil ich mir sagte, naja, so wird es nichts. Es hat im Grunde genommen keine Chance. Man kann mit diesen Leuten nicht reden. Es interessierte mich schlicht und ergreifend nur als absurdes Theater. Da ich die Kraft der zwei Systeme habe und bin seit 1997 Professorin. Und das ist eine Möglichkeit, mit Leuten der nachwachsenden Künstlergeneration zu verhandeln und sie darauf hinzuweisen, dass es im Grunde nur in der Kunst möglich ist, mit einer eigenständigen Bildsprache sich zu positionieren. Das ist etwas, wo ich im Grunde genommen das hernehme, dass ich nicht vollständig verzweifle.